Kantinengespräche mit
Abaxa Feierat
und Juliska Eichel.
Leute, Stellwerk besetzen, die Galerie besetzen, bitte. Requisite für die Tische, Stühle und Koffer. Requisite bitte für die Tische, Stühle und Koffer.
Herzlich willkommen zu Kantinengespräche mit
Abaxa Feierat
und Juliska Eichel. Und unsere Gästin heute ist Maren Fischer. Maren, du bist Gewandmeisterin am Deutschen Theater. Aber eigentlich, bevor ich dich jetzt frage, was eine Gewandmeisterin ist und ob das dein Traumberuf ist, war oder immer noch ist und wie dein Werdegang war, wollte ich dich fragen, wie deine Kindheit war, wie du groß geworden bist, wo du groß geworden bist und wer du bist. Also die großen Fragen gleich.
Das überrascht mich gerade. Da war ich jetzt nicht drauf eingestellt. Aber ich bin groß geworden die meiste Zeit in der Nähe von Hameln im Weserbergland. Mhm. Meine Eltern sind dorthin gezogen von Gießen aus. Das war in den Anfang der 80er Jahre. Also in Gießen bin ich geboren. Anfang der 80er nach Hameln gezogen, aufs Dorf, nach Holtensen, am Ende vom Dorf, auf dem Hügel. Da bin ich groß geworden.
Auf dem Hügel?
Ja, genau. Es ist sehr hügelig dort. Mhm. Und dort bin ich noch in die Grundschule gegangen, dann später in Hameln aufs Gymnasium. Und dann habe ich mich irgendwann aufgemacht.
Und wohin?
Die erste Station war Bremen. Da habe ich Kulturwissenschaften studiert. Davor, das Jahr allerdings war auch spannend, da war ich eigentlich viel mehr unterwegs. Da habe ich viel auf dem Bau gearbeitet und Innenausbau.
Wie auf dem Bau? So richtig mit den, richtig auf dem Bau?
Ja, teilweise, aber auch nicht sehr lange. Also ich habe schon die leichteren Arbeiten gemacht und wir haben viel Innenausbau gemacht.
Was sind die leichteren Arbeiten auf dem Bau?
Das war Tapezieren hauptsächlich, Streichen so. Mhm. Wir haben aber auch schwerere Sachen gemacht, also Stahlbeton, Fußböden, Gießen für eine Autowerkstatt. Und ansonsten habe ich viel in der Kneipe gearbeitet und bin viel in Deutschland unterwegs gewesen. Ich hatte Freunde, die angefangen haben zu studieren und die habe ich dann besucht. Sozusagen. Ich war dann immer ein paar Tage weg und dann bin ich, wenn ich dann wieder einen Job hatte in der Kneipe, also alle am Wochenende meistens, dann war ich wieder da. Mhm.
Und heißt es, dass du auf der Suche warst nach deiner Berufung?
Ja.
Das heißt, du wusstest am Anfang nicht, was du machen wolltest?
Ich wusste es tatsächlich nicht. Das, was eigentlich ein bisschen verrückt ist, weil es irgendwie eigentlich ganz klar war, dass ich auf jeden Fall was mit Schneiderei mache und wahrscheinlich mit Kostümen auch.
Wieso war das so klar?
Weil ich eigentlich nie was anderes gemacht habe. Also ich habe mich für Chemie interessiert, fürs Malen, aber ich fand Naturwissenschaften sehr spannend, bis ich ein Praktikum gemacht habe in Hameln. In einem Labor und die Arbeit den ersten Tag spannend fand, aber am nächsten Tag, als es dann das Gleiche war und ich wusste, die Leute sitzen 30, 40 Jahre im Labor, machen jeden Tag das Gleiche, untersuchen Bodenproben und Luftproben und Wasserproben, konnte ich mir nicht vorstellen.
Und wann hast du mit dem Schneidern angefangen? Als Kind schon? Hast du sozusagen für deine Puppen schon immer Sachen geschneidert oder für Stofftiere oder schon für Menschen?
Ja. Nee, also erst, das hat mit den Stofftieren angefangen tatsächlich. Und meine Mutter hat mir das beigebracht, also erst Handarbeiten und so weiter. Und später, ich war zu klein, um an der Nähmaschine zu sitzen. Also ich habe auf dem Stuhl gesessen, auf ihrem Schoß. Und die Füße haben halt nicht an das Pedal rangereicht. Also sie hat das Pedal bedient und ich habe oben eine Stoffschlange genäht, die ich dann, so ein 2-Meter-Teil irgendwie. Und das war für mich riesig. Und
wie alt warst du da?
Da bin ich eingeschult worden. Kurz vor der Einschulung war das. Die Schlange habe ich mitgenommen in den Unterricht.
Und hattest du dann schon früh einen Begriff von Kostüm, weil du gesagt hast, das ist eigentlich zwangsläufig gewesen, Schneiderei und Kostüm?
Also bei uns gab es ja in, also Kostüm, warte, ich war im Theater, das muss, war ungefähr so zweite Klasse in Gießen noch. Also dass es Kostüme im Theater gibt, habe ich dort schon gesehen irgendwie. Und später, also es gab diese Kasperle-Puppen und so weiter. Und ich habe dann, die wir auch selber hatten, genau, meine Eltern hatten einen Satz Kasperle-Puppen selber gebaut, die Köpfe modelliert und dann auch die Kostüme da dran genäht sozusagen. Mit denen haben wir immer gespielt. Und später habe ich dann Marionetten gebaut und dafür die Kostüme gemacht und dann eben auch die Dekorationen und so weiter. Also das ging relativ früh los. Da war ich dann ungefähr 10 oder so. Da hatte ich mit einer Freundin zusammen schon so ein, eigentlich, ich glaube, das war der Zauberlehrling. Da hatte ich dann schon die Marionetten dafür und die Kostüme genäht.
Das heißt, deine Eltern waren auch so kreativ?
Die haben das auf jeden Fall sehr gefördert. Also die waren auch kreativ.
Also deine Mutter hatte zumindest eine Nähmaschine und konnte ja, das auch.
Die konnte ja das, aber ich glaube, weil das früher haben die Leute viel mehr genäht. Also das war völlig normal, dass man, also als meine Mutter jung war, gab es eine Schneiderin und man ist mit den Stoffen dahin gegangen und alle ihre Kleidungsstücke waren eigentlich genäht worden. Ah. Und zu Hause hat man auch selber genäht viel.
Okay.
Von daher war das, dass sie mir Nähen beigebracht hat, eigentlich, also es war eins von vielen, aber Nähen war ganz normal. Mhm. Also bei uns so.
Ich kenne ganz wenig Leute, die das können.
Ja. Ich gelernt habe in der Kindheit.
Also meine Großmutter konnte. Maschine stand. Wir haben da schon immer alles zum, ja, in die Schneiderei gebracht eigentlich. Also ich kann mich so an Knöpfe annähen erinnern und
Stopfen kann ich mich noch
erinnern. Ja, mal so Stopfei. Mhm. Aber nicht mal so professionell haben wir das nicht gemacht. Nee.
Nee.
Ja.
Und Maren, wie ist das dann weitergegangen? Also du hast beim Vorgespräch, finde ich, was ganz Spannendes zu mir gesagt. Du hast gesagt, dass eigentlich gibt es den Beruf gar nicht mehr, hast du gesagt. Der ist ein bisschen wie altmodisch oder was. Irgendwas von Gezeiten hast du erzählt. Und da habe ich gedacht, wenn wir dich interviewen, muss ich dich sofort fragen. Und jetzt komme ich natürlich darauf, sag mal, was Gewandmeisterin sein, was das ist, was das alles beinhaltet.
Ja, also Gewandmeisterin ist im Grunde wie eine Schneidermeisterin.
Ja.
Nur, dass zusätzlich zu den modernen Schnitten, was man so hat, Jacke, Hose, Sakko, Hemd, dass man eben auch lernt in der Ausbildung, wie mache ich historische Kostüme fürs Theater. Also Reifröcke, Paniers, Corsagen und so weiter.
Und lernt man da alle Zeiten, also praktisch alles, was es gegeben hat?
Im Grunde ja. Also du bist mit der Ausbildung, ist wie eine Zusatzausbildung zum Schneidermeister. Deshalb dauert es eigentlich auch länger. Also du bist eigentlich fähig, alle Kostüme herzuleiten.
Und dann lernt man zuerst das normale Schneiderhandwerk und dann die Extras dazu danach?
Ja.
Okay.
Herleiten, was heißt das, Maren? Weil das heißt ja, du übersetzt, wenn jemand kommt. Ne, so ein, bei uns ist es ja, also im Theater ist es ja so, man fängt an mit der Probe, dann, also wir Schauspieler erleben die Konzeptionsprobe, das heißt, da kommt der Bühnenbildner, der Regisseur, wenn Musiker dabei sind, die Musiker, dann die KostümbildnerInnen und die stellen sozusagen ihre Ideen und Konzepte vor. Das heißt jetzt im Falle von Kostüm, wir kriegen, als SchauspielerInnen kriegen ja gesagt, was wir anhaben und was die Fantasie davon ist. Und diese, und es wird meistens aufgemalt und man hat da so Figurinen.
Genau, das sind so Bilder. Und da ist dann schon das Kostüm zu sehen, wie es aussehen soll, als Zeichnung.
Genau, und die bekommst du ja, die bekommst du. Und dann musst du das praktisch übersetzen, oder?
Auf
Aber wahrscheinlich ist auch, wird dann zum Beispiel gesagt, was für eine Materialität das sein soll, ja. oder? In ja. Gesprächen dann und so.
Ja, also es ist ähnlich wie bei euch. Wir treffen uns dann alle zusammen. Also es kommen ja auch die Hutmacher dazu, die Schuhmacher, Kostümmalerei, Damen- und Herrengewandmeister und unsere Leitung und die Projektleitung. Also ziemlich viele Leute plus Kostümbildner und Kostümassistentin, je nachdem. Und wir besprechen einmal, was ist gezeichnet und was ist gewünscht, was muss das Kostüm können. Dann natürlich auch solche Sachen sind immer ganz wichtig. Gibt es Wasser auf der Bühne? Gibt es eine Schräge auf der Bühne? Blut eventuell? Weil man das ja irgendwie hinter der Vorstellung auch wieder rauskriegen muss. Und dann muss man auch dementsprechend wiederum die Materialien auswählen, dass man die waschen kann.
Und manchmal oder oft würde ich sagen, weiß man das ja noch nicht so. Also natürlich weiß man, ob es ein Wasserbecken auf der Bühne gibt. Aber manche Dinge kommen ja auch noch dazu, die erst in den Proben entstehen, oder?
Ja.
Und ist das dann schwierig, wenn es zum Beispiel Material, also das Kostüm schon in der Fertigung ist und ist aber ein ganz empfindlicher Stoff und dann wird aber irgendwie rumgesaut auf der Bühne, wie man so sagt?
Ja, das wird eigentlich... Also wir versuchen im Vorfeld dann schon, wenn wir wissen, da ist ein Wasserbecken, dann wird schon überlegt, ist es wirklich nur das eine Kostüm, was Wasser abbekommt, oder sollen wir vielleicht schon alle anderen Stoffe auch vorwaschen, damit die nicht auch in Mitleidenschaft gezogen werden können. Also man muss ja manchmal auch unterscheiden zwischen Stoffen, die Wasser abkönnen. Und wenn man es wäscht, dann wird halt Baumwolle kleiner oder so. Ne? Und dann macht man lieber mehr, man wäscht dann eben alle Stoffe vor, dann können auch alle Stoffe nass werden. Von daher, wir versuchen es immer so safe wie möglich zu machen, aber natürlich passiert immer irgendwas. So, und dann muss man darauf reagieren.
Ganz feines Wissen, was ihr da habt, sozusagen. Ne? Gibt es einen Unterschied zwischen früher und heute oder überhaupt weißt du, wenn die KostümbildnerInnen kommen, wussten die früher mehr über Stoffe und Geheimnisse der Stoffe und wie man was imprägnieren muss, mehr als heute? Gibt es da einen Unterschied? Hat sich da was verändert? Weißt du, was ich meine?
Das weiß ich nicht unbedingt. Also klar ist jemand, der schon ganz lange im Geschäft ist sozusagen, die Leute haben ganz viel Erfahrung gemacht. Die können uns teilweise auch noch was erzählen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ganz viele junge KostümbildnerInnen, denen wir das dann auch erzählen. Oder es ist ja immer
was
eine Zusammenarbeit,
und was
ja,
nicht.
Wo wir sie darauf hinweisen, naja, überleg mal, wenn du das und das möchtest, dann ist aber hier das und das. Also es ist immer ein Miteinander. Und wir haben ja zum Teil auch vielleicht jetzt andere Materialien als früher, könnte ich mir vorstellen. Also ich fand zwischendurch, dass wir haben ja ein riesengroßes Lager, was Besonderes ist an meiner Arbeitsstelle, dass wir so viele Materialien haben, wo wir durchgehen können und sagen können, wir können dieses nehmen oder jenes nehmen, das hat den Vorteil, das den Vorteil.
Also das reine Materiallager, wo alle Stoffe sind und so?
Alle Stoffe, die innen drin und unten drunter verarbeitet werden. Die Oberstoffe werden für jede Produktion dann tatsächlich bestellt.
Und wie groß ist dieses Lager und wo ist das?
Das ist im Bühnenservice, wo ich arbeite, am Ostbahnhof. Und das umfasst einen sehr großen Raum mit sehr vielen Regalen. Und wir haben, das Lager wird gepflegt, es werden alle Eingänge dokumentiert und alle Ausgänge. Also die Theater, für die wir arbeiten, können diese kaufen diese Stoffe quasi. Wir gehen da durch, besprechen, was wir nehmen, wie viel davon, und hinterher wird das dann abgerechnet. Kommt mit auf die Rechnung.
Dazu muss man erklären, das ist nämlich eine Besonderheit hier in Berlin, dass ihr vom Bühnenservice die verschiedenen Berliner Theater- und Opernbühnen, wie nennt man das? Nicht beliefert, sondern ihr seid sozusagen, ihr fertigt die Kostüme an für diese ganzen Stadttheater in Berlin. Weil sonst ist es ja so, dass Theater oder die Theater, an denen ich bisher war, dass die ihre eigene Schneiderei haben, ihre eigenen Werkstätten. Und dann wird dort alles gefertigt. Mhm. Und hier ist es sozusagen in Berlin, ist das ausgelagert zum Bühnenservice. Und ihr kümmert euch um alle Theater. Welche sind das alle in Berlin?
Also es ist die Staatsoper, Deutsche Oper, Komische Oper, das Staatsballett und das Deutsche Theater.
Und fertigen dann alle im Bühnenservice auch alle Arten von Kostümen an? Oder ist man zum Beispiel eher in der Abteilung Ballett oder eher in der Abteilung Oper? Oder machst du zum Beispiel auch Kostüme fürs Ballett und für die Oper und fürs Schauspiel?
Ich mache für die Oper und fürs Theater. Ballett habe ich so noch nie gemacht. Wir haben Leute, die schon länger am Bühnenservice sind als ich, die das früher schon für die Staatsoper gemacht haben oder fürs Staatsballett. Und die übernehmen das bis heute und jüngere Gewandmeister rutschen dann damit rein. Und ich bin, also wir sind drei Damenwerkstätten, drei Damenschneiderwerkstätten. Und ich bin in einer Werkstatt, wo wir bisher eigentlich meistens nur für Oper und das Deutsche Theater gearbeitet haben.
Und wie viele Leute arbeiten in diesen Werkstätten?
Insgesamt.
Ja, also, in deiner Werkstatt zum Beispiel?
Also wir sind 8 Damenschneiderinnen und also mal 3, 24 und dann nochmal 3 Schneiderwerkstätten für die Herren. Auch ungefähr mal 8, also circa 50 Leute. Und wir sind, glaube ich, 7 oder 8 Gewandmeisterinnen auf der Damenseite und dann auch noch mal für Herren. Also schon eine Menge. Und dann kommt ja immer noch dazu, im Putz, die Kostümmaler, die Schuhmacher. Und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ich glaube, das war's.
Und die sind auch alle dort im Bühnenservice am Ostbahnhof. Mhm. Und wie ist das entstanden, dass das in Berlin sozusagen von den Theatern ausgelagert wurde in diesen Bühnenservice?
Das war eine Sparmaßnahme damals. Also es ging darum...
Am Gorki war das doch noch so, Maren, oder? Weißt du, da haben wir zusammen gearbeitet. Da ging das doch los. War das nicht so, dass das, als wir am Gorki waren, weil Maren und ich kennen uns schon seit dem Gorki... Mhm. Dass wir doch, da waren wir doch noch dort, da war doch...
Im Schillertheater.
Genau. Mhm. Und da war das, Gorki hatte doch noch seine eigene Werkstatt. Das, ich weiß nicht, ob das immer...
Ja, das Maxim-Gorki-Theater hat immer noch seine eigene Werkstatt, aber die sind lustigerweise auch dort im Bühnenservice am Ostbahnhof.
Ja, genau.
Und nicht im Haus am Kupfergraben, sondern dort oben im letzten Stock.
Mhm. Genau, und ich weiß aber, dass zu dem Zeit die große Diskussion losging, dass das alles zusammengelegt wurde. Und
das waren riesen Werkstätten einspart.
Genau, das war eine Riesenwelle damals, das weiß ich noch, da haben alle drüber geredet. Mhm. Und dann ist es
wann
plötzlich
und
passiert.
Wann war das?
2015,
ja.
Irgendwie so, ja.
Und warst du dann damals, weil ihr euch daher kennt, am Gorki-Theater?
Ich war als Gast dort.
Ja, achso, das wusste ich gar nicht. Siehst du, ich hatte immer mit dir zu tun, hatte ich das Gefühl.
Aber wir haben eigentlich nur ein Stück.
Ach, wirklich? Wir haben uns so toll unterhalten. Das machen wir immer, wenn ich da hingehe. Und du mich und mir das Kostüm anziehst, unterhalten wir uns nämlich immer ganz viel. Deswegen, ich hatte immer das Gefühl, ich habe nur mit dir zu tun und mit Thomas.
Und ist das schön, dass man so eine große Abteilung, eine extra Abteilung für ganz Berlin ist? Also ist das...
Also ich finde es wunderbar.
Ja?
Ja, weil ich ganz viele Kolleginnen habe, mit denen ich, also wo ich immer hingehen kann, wenn ich mal was nicht weiß oder sowas. Man ist nicht alleine. Es sind vor allem unheimlich viele Leute dort, die schon sehr, sehr lange Theater machen und natürlich sehr viel wissen. Und wenn man mit denen zusammenarbeiten kann, lernt man viel. Man ist aber auch, finde ich, irgendwie... Also alle Seiten, finde ich, profitieren davon eigentlich. Wir haben kurze Wege, wir können uns austauschen, wir können zum Beispiel einfach mal einen Schnitt rüberreichen oder so, den jemand anders vorher schon mal ausprobiert hat. ja, wir sind vielleicht dadurch etwas ferner vom Theater. Das ist schade, das empfinden viele, glaube ich, auch so ein bisschen als, ja, als Manko irgendwie. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht ein bisschen mehr Ruhe so in dem Tagesgeschäft, um an unseren Sachen zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob...
Meinst du, wenn man im Haus die Werkstätten hätte, dass man mehr Ablenkung hätte, wenn du sagst, mehr Ruhe im Tagesgeschäft?
Ja, man hätte vielleicht, also wir haben wenig mit zum Beispiel Umbesetzungen zu tun oder sowas. Wir machen immer die Neuproduktion und die Repertoirewerkstätten, also eine kleinere Werkstatt ist ja immer jeweils an dem Haus verblieben. Die kümmern sich um das Tagesgeschäft. Und das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, weil diese Umbesetzungen sehr kurzfristig reinkommen und man muss ganz schnell reagieren.
Ich weiß das gar nicht, wie das bei uns hier im Haus funktioniert. Juliska, weißt du das?
Einfach, dass eben unsere Ankleiderinnen oft was umnähen oder was, was reparieren oder so. Also das Katja zum Beispiel sagt dann zu mir, ach, da hast du ein Loch und dann wird das genäht. Oder wenn, ich wurde auch schon mal umbesetzt, weil ich eben krank wurde, dann probieren die natürlich was an und um, meistens das Kostüm. Und wenn das gerade so passt, lässt man es oder man passt was an. Das machen, glaube ich, die Garderobierinnen.
Okay.
Soweit ich das jetzt mitbekommen habe.
Und wenn es größere Sachen sind, dann kommt es eben zu uns
euch. Rüber. Ja, genau.
Dann helfen wir. Also wenn es jetzt langfristig einfach den Rahmen übersteigt oder was ganz neu gemacht werden muss, weil es kaputt gegangen ist, oder?
Ja. Du Maren, wenn du darüber redest, habe ich immer das Gefühl, das war auch, wir machen nämlich auch immer so ein Vorgespräch und ich habe das diesmal mit Maren geführt und ich hatte das Gefühl, das habe ich, also ich war sehr begeistert davon, weil du so ganz sofort ganz leidenschaftlich warst. Also ich habe dich gefragt, ob du das machen würdest und dann waren wir sofort in einem Gespräch drin, weil du du hattest so richtig, also ich habe dich zwar nicht gesehen, das war ja am Telefon, du hast richtig geleuchtet. Und dann dachte ich, ich muss dich über Leidenschaft fragen. Also wann hast du diese Leidenschaft für dich sozusagen, du hast ja gesagt, du hast es eigentlich schon immer gewusst, hast es aber dann vergessen, dass du es gewusst hast. Und dann hast du es gemacht. Und wann wusstest du, das ist sie, das bleibt so, jetzt muss ich voran. Und wie war dann dein Weg dorthin jetzt ans DT?
Ja, also ich glaube, so richtig gewusst habe ich es, als ich bin mitgenommen worden ans Theater. Also ich hatte damals schon eine Schneiderlehre dann abgeschlossen und hing eigentlich wieder so ein bisschen in der Luft und bin auf Annette Riedel getroffen, die damals in Nordhausen war als Ausstattungsleiterin und ein zusätzliches Projekt übernommen hat und dafür jemanden gesucht hat, der ihr Kostüme nähen kann und auch Schnitte machen kann. Mhm. Und das habe ich übernommen. Damals war ich in Hannover.
Wie seid ihr euch begegnet? Also wenn du die Schneiderlehre gemacht hast und dann...
Ich habe Kostüme gemacht für eine Party in einem Club in Hannover. Und die Frau,
großartig,
die das organisiert hat, ist dann in die Presseabteilung nach Nordhausen gegangen. Und die saß gegenüber, die hat sich den Schreibtisch mit Annette Riedel geteilt. Und als Annette dann sagte, sie brauchen noch jemanden, der die Kostüme machen kann, hat sie wiederum gesagt, ich kenne jemanden in Hannover, die können wir fragen. Und dann hat das funktioniert.
Toll.
Ich habe das gemacht. Und als ich Annette dann die Kostüme übergeben wollte, hat sie mich gefragt, glaube ich, willst du mitkommen nach Köln? Wir proben dort. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mit. Und dann kann man die Kostüme noch anpassen und so weiter. Wir sind nach Köln gefahren. Und ich habe dann da gestanden und... ich hatte keine Übernachtung oder sowas. Ich habe mich um nichts gekümmert. Ich habe die Nähmaschine eingepackt, bin zu Annette ins Auto und dann waren wir in Köln und haben dort ausgepackt, den Tag über gearbeitet und dann schwante mir das irgendwann, dass das ein Problem werden könnte, weil alle hatten natürlich einen Schlafplatz oder so, ich aber nicht. Und das war dann ein bisschen unangenehm erst, aber die haben mich dann untergebracht. Und am Ende war das dann so, wir waren dann ungefähr, glaube ich, eine Woche dort für die Proben. Spät nachts gearbeitet. Das ist auch diese Leidenschaft, ne? Irgendwie, da sind Leute, die müssen eigentlich nicht so viel arbeiten, denke ich. Aber man sitzt dort bis abends, bis um 11 und arbeitet an diesen Kostümen. So, da ging es eigentlich los. Und das war toll mit lauter Leuten, die das genauso gemacht haben. Das war überhaupt keine Frage oder sowas, dass man um 18 Uhr nach Hause geht und sich was zu essen kocht. Das, ja, es war eigentlich ein großes Abenteuer für mich. Und ich habe dann vom Pfarrer der Kirche, wo wir geprobt haben, den Schlüssel gekriegt für das Turmzimmer, wo eigentlich Obdachlose übernachten dürfen.
Und da hast du geschlafen?
Da habe ich dann geschlafen. Das war ganz toll. Ich hatte den Schlüssel, habe abends dann die Kirche abgeschlossen und bin geschlafen.
Du warst Kirchenwärterin.
Ja.
Und sag mal, hast du denn dann auch schon künstlerisch gearbeitet? Also hast du auch mit an den Entwürfen gearbeitet? Oder hat Annette die Entwürfe, sie hat die Entwürfe gemacht und du hast sozusagen...
Das war eigentlich mein erster Gewandmeisterjob.
Mhm.
Genau,
ich habe die Umsetzung aber nicht gemacht. Du hast die Umsetzung gemacht.
Mhm.
Ja. Und aber dann hast du gedacht, entschuldige bitte. Und danach war es für dich klar, das willst du machen,
ja.
Gewandmeisterin. Und dann wusstest du schon, wo man das dann noch weiter, wo man sich ausbilden lassen kann?
Nee, ich glaube, mir hat das zwischendurch mal jemand gesagt, aber ich habe die Zugangsvoraussetzungen damals einfach noch nicht gehabt. Es gibt in Deutschland zwei Möglichkeiten, gab es damals, wo man das machen konnte. Einmal in Dresden, das ist ein vierjähriges Studium und dann noch einmal in Hamburg. Das war ein von der Handwerkskammer wäre das gewesen. Dort macht man in 2 Jahren den Gewandmeister.
Und in Dresden, wenn man den 4 Jahre macht, muss man da auch schon eine Schneiderausbildung vorher? Dann ist es eine richtig lange Ausbildung, wenn man...
Also in der man muss Jahre haben. Also du machst deine Lehre, danach bist du Geselle, 3 Jahre. Und dann kannst du deinen Meister machen. Und auf jeden Fall in Hamburg musst du dich vorstellen und die entscheiden dann, ob du aufgenommen wirst oder nicht.
Und wie stellt man sich vor? Mit was?
Also in Hamburg weiß ich es nicht. Ich habe mich in Dresden vorgestellt, mit einer Mappe. Dort musste man künstlerische Arbeiten einreichen und eine Aufnahmeprüfung machen. Und man musste man muss eine gewisse Zeit am Theater gearbeitet haben. So war das. Also es waren nicht 3 Gesellenjahre, ich glaube, es ist ein bisschen kürzer gewesen.
Und die Aufnahmeprüfung, was muss man da machen?
Da musste man eine Collage kleben. Dann musste man ein Gespräch führen. Man musste eine Aufgabe an der Puppe erledigen, also ein burschisches Kostüm, ich glaube, also mit irgendeinem Material auf der Puppe quasi aufstecken. Also es ging, ich weiß nicht mehr, ob es 2 oder 3 Tage waren.
Also richtig viele Aufgaben dann.
Ja, aber ja, es war ganz gut, um die Schule kennenzulernen. Wir waren nicht sehr viele Teilnehmer in meinem Jahrgang, als wir das gemacht haben. Und ja.
Und wo hast du deine Ausbildung dann gemacht?
Also die Gewandmeisterausbildung habe ich dann in Dresden gemacht.
In Dresden?
4 Jahre. Und es war eine tolle Zeit.
Ja?
Ja. Also wir hatten nicht nur den Schnittunterricht, sondern eben auch sowas wie künstlerische Anatomie. Wir hatten einen tollen Anatom, der die Knochengerüste uns beigebracht hat zu zeichnen, die Hände, die Füße, Kniegelenke, Brustkorb und damit das räumliche Denken schult. Aber der hat einfach auch so interessante Vorlesungen gehalten. Das war einfach fantastisch. Wir hatten bei dem damaligen Intendanten vom Schauspielhaus dramatische Literatur. Das war ein, glaube ich, Professor Dr. Görne oder so. Der konnte einfach toll reden. Und wir waren morgens früh um 8 alle total müde. Und dann erzählt er uns über Lessing. Und hinterher wollten wir alle lesen. Also, ja.
Aber wie spannend, dass man das dann auch macht in der Ausbildung.
Ja. Oder räumliches Zeichnen. Also, lauter Stühle zeichnen, die ineinander gesteckt sind. Aktzeichnen war viel.
Bedeutet das, dass man sozusagen gelernt bekommen soll, wie der menschliche Körper ist oder wie die, wenn man den Körper sieht, wie man das praktisch überträgt auf Stoff?
Ja, du musst ja hinterher, wenn ich euch sehe, so, ne? Ja. Dann gucke ich ja immer auch so ein bisschen, wie steht derjenige? Was gibt es an Haltung? Und dafür hilft das dann natürlich.
Also, ja, weil jeder hat so seine Eigenarten, ne?
Und das guckst du dann erst in der Anprobe, die man hat? Oder denkst du schon, wenn du die Figurine bekommst für eine Schauspielerin, wie zum Beispiel Juliska, die du schon kennst, hast du das dann schon im Kopf, wie sie sich bewegt, wenn es an das Kostüm geht oder wie ihr Körper so funktioniert?
Also ja, es gibt vielleicht so ganz kleine Details, wo ich denken würde, okay, gut, da machen wir es an der Taille ein bisschen enger und so weiter. Ne? Manchmal, also eigentlich geht's los, wenn ich ein Bild kriege oder wir ein Foto haben, dass ich mir die Haltung schaue, wo ich überlege, was kann man machen? Zum Beispiel baut man hier was auf oder es kommt auf den
Maren Entwurf. Maren zeigt gerade auf ihre Schultern.
Genau. Also ich denke, ich habe gerade viel mit Schultern zu tun. Das hängt jetzt mit dem Entwurf zusammen. Wenn zum Beispiel eine sehr gerade Schulter gezeichnet ist oder so, überlege ich dann natürlich schon, wie gerade sind die Schultern jetzt von...
Von der Person? Meine sind zum Beispiel sehr hängend.
Ja, aber es gibt auch Leute, die haben extrem gerade Schultern. Fällt mir auch spontan jemand ein, wo ich immer Probleme hatte und dann oben eben dazugeben muss. So, und die Person ist sehr groß, also muss ich mich auch richtig lang machen, um da dran zu kommen. So, da plane ich dann immer, wenn ich sowas sehe, vorher schon ein, dass ich ordentlich viel Nahtzugabe gebe oder gleich im Voraus
das
schon
ist ja so,
eine
ich
viel
finde,
geradere
ja,
Schulter mache.
Ich finde das ja super interessant. Das ist ja wie wenn man ein Kunstbild eigentlich anguckt und dann sozusagen versucht, dieses Bild zu analysieren. Also das ist ja wie eine Interpretation, nur wenn man so Bilder, also ich kenne das jetzt nur, weil in meinem Kunst-LK haben wir das immer gelernt, wie man Bilder analysiert und wie man sozusagen erkennt, was wie wo ist. Wenn es von unten nach oben geht, heißt es was Positives, ist anderes negativ und so weiter. Gibt es ja so Fachbegriffe, Skills oder irgendwie so. Das heißt, du guckst uns ja an und kannst interpretieren, damit es dann so aussieht, wie es sein soll, musst du da mal was wegnehmen, da was hochtun. Das heißt, du scannst uns ja richtig, Maren.
Ja.
Ja, ne?
Ja, aber das machen wir alle.
Ja, ja, aber das ist ja toll.
Aber wir gucken jetzt, glaube ich, auf andere Sachen, als du denkst. Also wir gucken eher so ein bisschen, wie ihr steht vielleicht. Um die Balance.
Ja.
Mit der Balance haben wir ganz viel zu tun. Aber es gibt ja auch ganz viele Kostüme, zum Beispiel jetzt so historische Sachen oder so, wo man jemanden auch so eben irgendwie auch einschnürt oder sowas. Ne? Wo man dann, also das wird dann, wo, naja, das Bild ist dann vielleicht so gezeichnet, dass es da eine ganz schmale Taille gibt. Aber wir tragen ja. Also niemand von uns hat so einen Körper wie damals. Wir laufen ja nicht mit so einer Corsage
oder könnte sich bewegen. Die haben sich ja auch so zugeschnürt. Und da ist man dann ja immer, dass man sagt, boah, das ist mir zu eng. Ich muss mal sprechen können und so genau.
Ja, ja.
Das ist das Bild her, ohne dass man genauso eingeschnürt ist wie früher zum Beispiel.
Ja, weil wir müssen ja ganz viel Rücksicht darauf nehmen, was ihr macht. Also das Stück, wo wir uns kennengelernt haben, da hattest du ja diese ausufernde Jacken an, ne?
Ja.
Eine, die, wo einem unheimlich warm wird, die war auch noch so gepolstert und so. Und ihr musstet euch da drin aber ganz viel bewegen.
Ja.
Ihr wart nur am Rumrennen. Und da die Jacke sah zwar sehr gut aus so, aber war dann nicht für euch bühnentauglich.
Das muss ich kurz erklären für unsere ZuhörerInnen, dass, genau, wir haben uns bei der Zähmung Widerspenstigkeit von Pinar Karabulut kennengelernt. Und da haben wir so, genau, so voluminöse, große Jacken irgendwie an. Und um dieses, die waren halt eben auch so ausgepolstert, um dieses Volumen herzustellen. Und ich habe bei der ersten Anprobe, habe ich gedacht, ich falle schon um vor Hitze, nur während ich da stehe und soll eigentlich so geschmeidig über die Bühne flitzen. Und dann, genau, war die Aufgabe, wie kann man von dem Volumen was wegnehmen, aber das Volumen soll trotzdem in der Optik bleiben. Ja. Aber jetzt ist es gut. Ja. Das ist toll geworden. Ja. Ja, stimmt. Bei der ersten Anprobe habe ich gedacht, oh Gott, ich kann mich nicht bewegen.
Ja. Du, Maren, erkennst du eigentlich von deinen KollegInnen oder anderen Leuten, wenn du das Kostüm siehst, wer das geschneidert hat, wer das gemacht hat?
Das würde mich auch interessieren. Das wollte ich eh auch fragen. Wie sehr kannst du von einer Figurine zum Beispiel auch erkennen, wer der Kostümbildner, die Kostümbildnerin ist?
Das kann man, glaube ich, eher. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wer von uns das gemacht hat. So, also welcher Gewandmeister das war. Eher kann man den Entwurf, kann man zuordnen. Sagen, so, okay, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Oder so.
Ihr habt doch unterschiedliche Macharten. Also zum Beispiel mir ist aufgefallen, Mann, als wir zusammengearbeitet haben, ich finde, du bist eine sehr genaue und sehr feine Arbeit. Also jemand, der ganz fein an einem arbeitet. Also das fand ich schon außerordentlich, du bist sehr feingliedrig, finde ich, im Arbeiten und leicht. Und man kriegt es gar nicht mit. Und ich würde sagen, es ist eine Spezialität, aber ich habe ja keine Ahnung. Ich würde das jetzt einfach so behaupten, weil es sehr angenehm ist. Aber da gibt es doch auch andere. Da hat doch bestimmt jeder seine Art.
Bestimmt hat jeder seine Art. Aber ich glaube, dass die alle sehr fein sind.
Das wollte ich damit gar nicht sagen, dass niemand
fein ist. Ja. Und wir können ja auch sehr grob vor allem. Also manchmal, es kommt immer auf die Kostüme an, weißt du? Okay. Es gibt ja Kostüme, die verlangen sogar, dass es irgendwie rau ist oder auch irgendwie zerrissen, je nachdem, was das für ein Charakter ist oder auch was für ein Material das ist. Und ich glaube, die Kostüme, wo wir miteinander jetzt zu tun hatten in der letzten Zeit, da waren das sehr feine, knittrige Stoffe.
Stimmt. Das ist ja interessant, ja.
Ja, ich denke, da gibt das Kostüm eigentlich so ein bisschen vor, wie wir arbeiten müssen. Da wer weiß, wenn es jetzt noch unterschiedliche Kostüme gibt, dann erlebst du das vielleicht auch nochmal ganz anders oder so.
Findest du SpielerInnen kompliziert in der Zusammenarbeit?
Wen?
Also SpielerInnen. Ist das manchmal, dass man dann so denkt, weil die ja immer damit zu tun haben, wie kann ich mich jetzt damit bewegen und so, oder?
Nein, überhaupt nicht. Weil ihr sagt eigentlich immer ganz schnell, was ihr braucht und was nicht. Und also ich arbeite unheimlich gerne am DT mit SchauspielerInnen zusammen. Achso, ich bin ja eigentlich nur bei SchauspielerInnen. Ab und zu mal auch bei den Männern, wenn sie ein Kleid brauchen oder so. Aber
stimmt, das ist ja ganz getrennt. Du bist halt eben Damengewandmeisterin. Ja. Das heißt, du machst gar keine Kostüme für Herren, außer wie du gerade sagst, jemand braucht ein Kleid.
Was? Ab und zu, also das kommt in letzter Zeit bei mir häufiger vor, dass ich für Schauspieler, für Männer Kleider mache.
Das sind die stimmt. anders als wir Frauen?
Vom Körper?
Nein, auf jeden Fall vom Körper. Gerade über Habitus sprechen und ob wir anstrengend sind oder ob wir unterschiedliche Dinge brauchen. Du sagst, wir sagen ja sehr schnell, was wir brauchen. Das war jetzt die saloppe Frage, ist es mit Männern anders?
Ich glaube ja. Es ist mit Männern anders. Das,
und wie?
Also individuell gesehen ist natürlich jeder
anders.
Jeder unterschiedlich. Ja. Aber so, wenn man so verallgemeinert, ich habe ja früher auch viel Kostümassistenz gemacht und habe da mehr, eigentlich bin ich mal automatisch auf die Herrenseite gerutscht. Also ich habe ganz viele Anproben mit Männern gemacht und ich fand, dass Männer irgendwie auf eine Art sogar, also fast unkomplizierter sind als Frauen. Wobei bei Frauen es schon häufiger ist, dass manchmal sie sich so ein bisschen für ihren Körper eher entschuldigen als Männer. Das gibt es tatsächlich.
Oder, dass sie das tun in der Anprobe?
Ja, und, auch.
Also, dass Scham so ein Thema ist? Über.
Ja, ich finde, man kommt Menschen ja unglaublich nah manchmal. Also schon, wenn man jemanden ausmisst oder so.
Ja.
Und,
das empfinde ich übrigens auch so, Maren.
Und man misst ja zum Beispiel, also auch wenn jemand das zum Beispiel überhaupt nicht mag, Körper verändern sich ja auch. Ein junger Mensch ist noch mal ganz anders als ein älterer. Und ich merke das ja dann selber auch manchmal, dass jemand zum Beispiel sich nicht gerne ausmessen lässt, weil es irgendwie unangenehm ist. Ne?
Das müssen wir auch erklären, dass immer wenn man neu an ein Theater kommt oder wenn sich der Körper eben verändert, es werden dann halt die Maße von der zuständigen Schneiderei genommen. Und das ist richtig, damit man eben so ein tolles Kostüm schneidern kann, wird ja wirklich alles am Körper ausgemessen. Also die Handlänge, außen, innen, Innenschenkel. Also es geht immer am Anfang, geht das Band so in der Taille einmal rum. Das ist der Fixpunkt, oder?
Ja.
Und dann wird von dort Schenkelinnenseite, Schenkelaußenseite, Oberschenkel, Oberarm, Hals, also einfach Abstand zwischen den Brüsten, die Knochen, also alles, der ganze Körper wird vermessen.
Detailliert,
damit man,
richtig.
Genau, damit man eben so, und ich habe auch den Eindruck, dass oft hatte man vielleicht gerade Maße, weil man gerade in einer anderen Produktion, an einem anderen Haus war, und dann ist das aber ganz oft so, dass die zuständige Schneiderei nochmal selber ausmessen will.
Ja, weil jeder so ein bisschen, jedes Haus hat unterschiedliche Maßzettel, jeder Gewandmeister hat unterschiedliche Maßzettel.
Das ist sowas Individuelles. Ne?
Wobei wir das am Bühnenservice vereinheitlicht haben und eigentlich alle dieselben Maße nehmen und das auch mit den Häusern mehr oder, also die Komische Oper nimmt so eigentlich ziemlich genauso Maß wie wir, die Staatsoper auch. Die haben nur andere Maßzettel. Und da gibt es auch einen Austausch. Aber es gibt inzwischen ganz viele Häuser, die diese Daten nicht weitergeben dürfen.
Wegen Datenschutz?
Wegen Datenschutz. Mhm. Also, und was ein großes Problem ist, zum Beispiel, wenn Opernsänger, wenn wir für eine Opernsängerin etwas machen, in einem halben Jahr aber erst die Anprobe haben, aber wir müssen schon vorproduzieren. Wir haben aber keine aktuellen Maße. Dann fragen wir bei anderen Häusern an. Und es gibt aber Häuser, die dürfen uns die Maße gar nicht geben. Und dann machst du zum Teil komplizierteste, aufwendigste Kostüme ohne die richtigen Maße. Und wir hatten das schon, dass Sängerinnen dann kamen und 20 Kilo abgenommen hatten. Und dann hatten wir aber trotzdem nur noch 3 Tage Zeit,
Wahnsinn,
um neue Kostüme zu machen.
Und sag mal, ist das, weil du eben meintest, manchmal ist das bei Frauen mehr ein Thema mit dem Körper und mit der Nähe und so. Ist das allgemein auch bekommt ihr da was mit? Frauen und ihre Körper in Kostümen zum Beispiel? Weil ich auch sagen könnte, dass der Körper auf der Bühne auch immer ein Thema ist oder war, wie man, Frauen wurden ja zum Beispiel auch sehr oft sehr, sehr viel ausgezogen auf der Bühne in Kostümen. Also ich weiß, dass ich wirklich manchmal weinend bei Anproben stand als junge Frau, weil ich so schockiert war in dem Moment, wie wenig das Kostüm ist zum Beispiel oder wie durchsichtig oder solche Dinge.
Ja, also das wird eigentlich, so wie ich das kenne, in der Anprobe dann besprochen. Und eigentlich kenne ich das auch so, dass dann gesagt wird, also das ist zu durchsichtig. Oder da muss entsprechende Unterwäsche drunter. Deshalb Unterwäsche ist immer so wichtig in den Anproben, dass man was da hat, was passt. Und ich kenne es auch so, dass eigentlich dann immer gesucht wird oder gefragt wird, womit fühlst du dich wohl? Oder dass wir immer gucken, wenn zum Beispiel das Kleid so durchsichtig ist, dass Unterwäsche drunter ist, wo man nichts durchsieht. Zum Beispiel, das ist auch in der Oper eigentlich ganz wichtig. Da kenne ich das so, dass eigentlich kenne ich das nicht so, dass da jemand nackt auf der Bühne wäre. Das ist immer alles ganz safe. Also auch wenn jemand auf einer Schaukel...
Also du meinst anders als im Schauspiel?
Ja. Also wenn jemand auf einer Schaukel sitzen würde oder sowas oder sich dreht oder so, es ist immer alles ganz safe eingepackt unten drunter. Weil, ja, also das
ich glaube, das verändert sich ja auch mittlerweile oder hat sich schon sehr verändert.
Die Nacky Dice.
Ja,
ja,
das, also dass man davon abkommt. Aber also mir ist das jetzt auch gar nicht so oft passiert. Aber ich erinnere das noch so auch als junge Frau, dass ich ganz oft so auch genervt war beim Zugucken, wie wenig die Frauen anhatten. Mhm. Oder dass man so dachte.
Also ich bin deswegen gerade so still, weil ich gerade mich dabei ertappe. Aber das ist, glaube ich, was ganz Individuelles, dass für mich diese Anproben, die waren für mich wirklich, oder sind immer noch, aber als junge Frau, wo man wirklich weniger anhatte, sehr besonders gewesen, weil ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Und es war meistens auch sehr lustig. Ich habe auch viel gelacht und so. Mhm. Aber ich, als ich jung war, habe das zum Beispiel extrem genossen, gar nicht so viel anzuziehen, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Tatsächlich?
Ja, ich habe das wie einen Befreiungsschlag empfunden. Ah. Ich war so selbstbewusst. Ich war früher nicht selbstbewusst und wurde durch das Spielen, durch diese großen Rollen spielen dürfen, durch auch die erotischen Rollen spielen dürfen, wie nachgereift. Ich bin auf der Bühne selbstbewusster gewesen und fand mich besonderer als in echt. Und dann hat das plötzlich nachgewirkt auf mein Ich im Leben. Und ich habe eine Zeit lang das total gerne gehabt, weil ich plötzlich meinen Körper angefangen habe zu mögen, weil der anders eingepackt war und präsentierter war. Also für mich war das ganz lang eher ein Befreiungsschlag. Also hat was mit meiner Familie oder Kindheit wahrscheinlich auch zu tun. Für mich war das eher, also ich habe das immer so verstanden, weil man ja sozusagen als junge Frau, oder ich habe das so erlebt, ich war echt oft wenig angezogen und hatte oft Bikinis an oder so Zeug. Und dann hat man halt untereinander immer besprochen, wie man auch ein bisschen den Regisseur reinlegt. Und dann war das alles so spannend. Ich fand das alles mega aufgeregt. Und ich war natürlich ich habe das danach vielleicht auch reflektiert, aber ich fand's geil. Ehrlich gesagt hat es mir total Spaß gemacht. Und ich habe meinen Körper viel toller erlebt dadurch, aber immer in der Zusammenarbeit mit den Gewandmeisterinnen. Also immer, weil man denen gesagt hat, pass auf, ich mache da einen Spagat, ich mache ein Rädchen, ich rutsche durch die Gegend, das müssen wir irgendwie zwischen den Pofalter kleben oder wie machen wir es, dass da nichts Schlimmeres passiert. Und ich fand das wahnsinnig geile Teamarbeit. Total. So. Ja, also ich habe das nicht negativ empfunden.
Nee, ich musste dafür wirklich älter werden. Und ich bin auch gar nicht so viel ausgezogen worden. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich jetzt nicht so ultra viele von diesen klassischen Mädchenrollen gespielt habe. Und mir ist es nur damals auch immer aufgefallen, wie wenig die Frauen anhaben. Und wie viele Freundinnen auch von mir, auch von weiblichen Kostümbildnerinnen oder Regisseurinnen so ausgezogen wurden. Und das fand ich schon auch mit 25 einfach Quatsch. Aber ich selber hatte mit meinen Komplexen als Mitte-20-Jährige zu tun natürlich. Und das heißt, wenn das Kostüm dann etwas zur Geltung gebracht hat, was ich im Alltag eher versteckt habe, dann hat mich das wirklich immer sehr verunsichert und sehr fertig gemacht. Und ich habe da lange gebraucht. Heute ist mir das alles egal, kann jeder alles sehen auf der Bühne. Aber wirklich in meinen Anfangsjahren habe ich mich dadurch nackt gefühlt, weil ich dachte, der Körper ist dann aber in dem Moment mein Körper. Also ich kann mich nicht hinter der Rolle verstecken, weil mein Körper ist ja mein Körper. Und wenn ich jetzt so wenig anhabe, dann steht der ja so auf der Bühne damit.
Ja.
Ja.
Das ist interessant, ne? Für mich war das wirklich das Gegenteil. Also nackt war ich nie, da habe ich immer schon gesagt, nein. Aber sonst war das wirklich wie so eine ich weiß auch nicht. Ich fand es irgendwie gut. Es hat mir gefallen.
War schön.
Aber ich wollte noch was ganz anderes fragen. Maren,
ja?
Pass auf, bevor wir uns hier da rein verfranzen. Ich wollte noch mal den Weg der Leidenschaft fragen. Du hast mir gesagt im Vorgespräch, dass dein Weg ein bisschen ein anderer war zu deinem Traumberuf sozusagen. Und dann haben wir beide irgendwann mal, wir haben ganz beide gelacht und gesagt, Leidenschaft findet ihren Weg. Und jetzt wollte ich nochmal, kannst du das uns allen auch nochmal erzählen? Weil ich finde es wirklich besonders.
Also, ich habe es ja vorhin angedeutet. Ja. Ich habe ja ein bisschen länger gebraucht nach der Schule, bis ich drauf gekommen bin, was ich habe machen wollen.
Ja. Aber was heißt ein bisschen länger? Also Du hast ja die Schneiderlehre schon gemacht?
Ja, nein. Also das war jetzt vor der Schneiderlehre. So. Erstmal musste ich ja dahin kommen zu einer Schneiderlehre. Also es war so ungefähr so ab 91, wo ich dann gedacht habe, ja, das eigentlich möchte ich das doch lieber machen als Chemie.
Und wie alt warst du da?
Das war nach dem Abi, also 19. Und ich habe angefangen, also ich bin ja, wie gesagt, im Weserbergland in der Kleinstadt groß geworden. Da gab es keine Schneiderei. Es gab ein Theater, aber kein Ensemble. Und ich wusste einfach nicht, wo kann ich mich hinwenden. Ich habe mich an die Handwerkskammer gewendet, ob es Ausbildungsbetriebe gibt. Die haben mir zurückgeschrieben, ja, gibt es, aber das dürfen Sie mir nicht sagen wegen Datenschutz. Es gab ja kein Internet oder so. Ich habe mich am Theater in Hamburg beworben und habe einfach hingeschrieben, habe eine aufwendige Bewerbung gebastelt. Dann hat mir jemand gesagt, nein, am Theater, die Verarbeitung ist doch ganz schlecht. Du musst dich an private Betriebe wenden oder so. Nur da lernst du was. Aber dann dachte ich so, okay, vielleicht doch lieber nicht Theater. Dann habe ich mich beworben in Hamburg bei, ich glaube, 3 Schneidereien. Die wollten dann, dass ich ein halbes Jahr lang Praktikum machte in Hamburg, wo ich dachte, wie soll ich das bezahlen? Die haben mich dann auch nicht genommen oder eingeladen. Habe ich in Bremen geguckt, dann habe ich in Berlin geguckt und zwar eigentlich zum Verzweifeln. Und dann habe ich erstmal das Studium gemacht in Bremen, habe aber nebenbei versucht, dann selber Schnitte zu machen. Also ich habe immer genäht die ganze Zeit eigentlich und ein bisschen studiert dann. Und meine Eltern haben dann gesagt, also bevor das jetzt gar nichts mehr wird hier mit der Schneiderlehre. Es gibt in Hannover eine Schule, wir würden dir das bezahlen. Du kannst dort die Ausbildung machen, 3 Jahre. Man schließt ab mit einem Gesellenbrief, das ist ganz, ganz wichtig, finde ich immer noch. Wäre auch mein Tipp für alle, die das irgendwie machen wollen, macht eine Ausbildung, wo ihr auch einen Gesellenbrief
habt. Also das heißt, es gibt die Ausbildung auch ohne Gesellenbrief?
Ja, gibt es manchmal, aber man muss diese Prüfung vor der Handwerkskammer machen, damit man später Meister aufbauen kann. Und man kriegt einfach, man wird eher angestellt, wenn man einen Gesellenbrief hat. Ich bin dann auf diese Schule gegangen und habe das 3 Jahre gemacht. Es gab dort auch noch Zeichenunterricht und also es ging auch so Richtung Modedesign.
Das hat dich aber nicht interessiert? Also es war immer eher Theater als Mode?
Mir war es erstmal wichtig, dass ich diese Lehre mache, aber ich fand diesen Schnittunterricht, der war sehr gut, den wir hatten damals. Ich fand es natürlich auch toll zu zeichnen und Konzepte erstellen und entwerfen und so weiter. Das fand ich alles toll, aber so richtig so in der Modebranche habe ich mich nicht gesehen. Also, eigentlich wusste ich auch nicht genau, was man damit dann macht. Also es ist ja eigentlich Modedesign ein industrieller Beruf. Ne? Eigentlich, und das haben die uns damals nicht beigebracht oder gesagt. Ich denke, es war einfach, um diese Ausbildung interessanter zu machen, nicht nur Schneiderlehre anzubieten, weil es gibt ja viele Leute, die eine Schneiderlehre machen wollten, genauso wie ich, und eben keine Lehrstelle bekommen haben. Also es gibt einen Markt für sowas. Ja, wobei ich sagen muss, also wir hatten wirklich tolle Lehrer in dem ersten Jahr. Die sind dann aber leider gegangen. Und nach diesen 3 Jahren haben wir dann die Prüfungen abgeschlossen. Und die Prüfung vor der Handwerkskammer war auch nicht gut. Also wir sind alle mit schlechten Noten daraus gegangen. Weil du in dieser Zeit, in diesen 3 Jahren, natürlich weniger Fachpraxis hast, als wenn du die ganze Zeit nur nähen würdest. Du hast einfach eine andere Schnelligkeit, auch eine andere Sicherheit. Und das hat mir, als ich da rausgegangen bin, eigentlich, ja, ich hatte jetzt diese Ausbildung mit Schnitt und so, das war gut, aber ich war an dieser Privatschule hatte ein schlechtes Zeugnis und ich habe mich einfach nicht getraut, damit mich zu bewerben, weil ich dachte, ich kriege damit sowieso keine Stelle.
Das hat dir also richtig die Schuhe ausgezogen?
Ja, ich dachte so ein bisschen, jetzt ist mein Traum eigentlich vorbei damit. Ich habe mir das jetzt versemmelt, habe aber 3 Jahre sehr viel dafür gearbeitet. Mhm. Ne? Und ich habe mich dann ein bisschen damit getröstet, dass ich, naja, vielleicht ja, wenn ich Schnitt mache, irgendwo unterkommen kann oder so. Ja.
Aber hast du dich dann auch erstmal gar nirgendwo beworben damit, mit dem Abschluss? Was hast du dann gemacht?
Ich habe dann eben für jene Party in Hannover Kostüme gemacht und bin dann, ist das Mikro verrutscht, bin dann über diesen Umweg ans Theater geraten, wo ich dann wiederum wusste, okay, das möchte ich machen.
Mhm. Das heißt, dir wurde eigentlich, also das klingt ja so wie, also wenn man, wie als würde dein Traum zerschellt gewesen sein.
Erst ja, erstmal ja. Also irgendwie war das für mich nicht, also mein Selbstbewusstsein hat nicht auch irgendwo hinzugehen und zu sagen, hier bin ich, wenn ich mein Zeugnis hätte vorzeigen müssen. Ja.
Und meinst du, das lag vielleicht auch an dieser Schule, dass die das euch da nicht so vorbereitet hat auf den Beruf? Also das, weil irgendwie, denke ich, man kommt aus der Schule raus und hat dann eigentlich, obwohl man gerade die Ausbildung gemacht hat, weniger Selbstbewusstsein als vorher für die Sache. Das ist ja dann vielleicht auch etwas, was die Schule leisten müsste.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, sie haben das nicht so als ihre Aufgabe gesehen. Wir hatten relativ viel Lehrerwechsel und ich denke, dass, naja, das System dieser Schule ist eigentlich eine breite Ausbildung, so eine Grundausbildung zu bieten. Und die Leute müssen dann später eigentlich selber sehen,
was man daraus macht, in welche Richtung man geht.
Damit landen. Klassischerweise ist es ja so für einen Gewandmeister, man ist am Theater tatsächlich, macht 3 Jahre die Lehre, hat dann die Prüfung, ist dann Geselle, aha, weitere 3 Jahre und kann dann Meister machen. Also das, so ist der klassische Weg.
Mhm. Und jetzt zum Beispiel deine KollegInnen im Bühnenservice, haben die meisten diesen klassischen Weg?
Ja, also viele haben gelernt in der Staatsoper oder in der komischen Oper, haben dort ihre Lehre gemacht und sind dann nach einigen Jahren in den Gewandmeister gerutscht. Mhm. Also es ist so ein ganz natürlicher Werdegang dann. Mhm. Also man guckt dann natürlich, wer eignet sich dafür, wer will sich weiterbilden. Und es ist ja auch gut, wenn man erstmal einfach nur Schneider bleibt und sich darauf konzentriert. Mhm. Man muss nicht unbedingt einen Meister machen.
Mhm. Aber Maren, nochmal zurück. Das heißt, dich hat es zerschlagen kurz. Dann hast du gekellnert. Dann hast du durch irgendwelche Gründe diese Party ausgestattet mit Kostüm. Das ist Zufall gewesen. Hat dich jemand am Kneipentisch sozusagen gesagt, wir brauchen jetzt jemanden für eine Party? Wie war das?
Ja, ich war selber auf einer Party. Ja, genau.
Und die hat eine Kostüme, und dann wurden deine Kostüme gesehen und dann hat man Annette Riedel erzählt, da ist jemand.
Ja, wobei das war ganz klein, was ich an Kostümen gemacht habe. Das war wirklich winzig, winzig.
Das möchten wir gar nicht wissen jetzt, sondern du hast eine Party ausgestattet.
Ja, aber ich glaube 4 Leute oder so. Also nur mit so einem ganz kleinen Kostüm jeweils. So, und aber natürlich, ich habe ja die ganze Zeit trotzdem weitergenäht. Und ich habe auch weiter Schnitte gemacht. Also
versteckt.
Ja, genau. Ich habe Praktikas gemacht oder ich habe private Aufträge angenommen oder so. Ich habe eigentlich nie aufgehört damit.
Und eigentlich, es gibt ja in vielen Biografien diesen einen Moment, wo man im Nachhinein denkt, also durch diesen Zufall bin ich jetzt das eigentlich geworden oder so. Ne? Also ich kann das von mir auch sagen. Und denkst du dann manchmal, wenn es diese Party nicht gegeben hätte? Oder denkst du nicht auch, ja, es war jetzt in dem Fall diese Party, aber du wärest schon dort gelandet, auf irgendwelchen Wegen Dresden gelandet und am Theater?
Ich wäre da auf jeden Fall gelandet. Ja. Ich wäre vielleicht, aber wenn ich irgendwie andere Entscheidungen getroffen hätte, sogar schon eher da gelandet. Mhm. Oder es hätte noch länger gedauert. Ich weiß es nicht. Aber
was hat der Umweg dir gebracht?
Der Umweg hat mir gebracht, dass ich direkt am Theater ziemlich lange gearbeitet habe. Dass ich sehr viele Theater gesehen habe. Dass ich sehr viele Menschen am Theater kennengelernt habe, die genauso viel und verrückt gearbeitet haben, so über die Grenzen hinweg. Ich glaube, so wahnsinnig lange hätte ich das dann auch nicht mehr durchgehalten, einfach von der Arbeitsintensität, obwohl das jetzt auf eine andere Art auch immer noch sehr intensiv ist. Ja, also ich fand ja eine Zeit lang auch dieses Herumreisen toll, als ich Assistentin war. Mhm. Dann später habe ich ja auch noch Kostüme selber gemacht. Ich bin letztendlich dann, wurde ich mitgenommen und habe in China Kostüme mal für das chinesische Nationalballett mitgemacht.
Bitte was? Das musst du jetzt aber... Wie ist das denn passiert?
Also ich wurde mitgenommen. Es gab jemanden, den ich in Kassel kennengelernt habe, der Regie studiert hat, aber eigentlich gerade Bühne und Kostüme für Ballette entworfen hat. Und wir waren nebenbei beide auch noch Assistenten. Und er hat mich dann gefragt, ob ich ihm was helfen kann. Und er konnte sehr gut Beziehungen knüpfen. Und der hat dann für das Stuttgarter Ballett den Auftrag gekriegt, von Krenko Eugen Onegin auszustatten für das Ballett in Peking. Und da hat er mich gefragt, ob ich mitmachen würde. Und wir haben dann nächtelang wieder gearbeitet und diese Entwürfe gemacht, sind dann dreimal dorthin gefahren. Das war sehr aufregend, natürlich, da mitzufahren.
Toll.
Ja.
Aber das heißt, du hast dann, ich muss mal so blöd fragen, du hast dann also bei Annette gearbeitet zusammen und dann hast du dich, aber wie bist du dann nach Dresden gekommen? Das hast du dann irgendwann mal plötzlich auch beschlossen. Und was ist danach passiert?
Warte, nach Dresden?
Ja, also erstmal vor Dresden. Wie bist du nach Dresden gekommen?
Also.
Viele Fragen.
Ja, das ist jetzt ein bisschen Holterdiepolter.
Ja.
Also ganz kurz, nach Annette hat mich ein Regisseur von Nordhausen gefragt, ob ich mit ihm zusammen Kostüme mache für Don Giovanni. Dann bin ich wieder nach Nordhausen, danach nach Berlin gezogen, habe in Berlin mehr so in der freien Szene gearbeitet und habe weiter genäht, Kostüme genäht, auch also unterschiedliche, meistens irgendwie auch prekär, aber immer irgendwie im Theaterbereich. Mhm. Und dann kam diese eine Silvesternacht, wo ich beschlossen habe, ich bewerbe mich in Dresden. Da hatte ich dann jemanden kennengelernt, die gerade in Dresden ausgelernt hatte, den Gewandmeister gemacht hat. Und Silvester habe ich beschlossen, jetzt bewerbe ich mich da. Wann ist die Frist für die Mappe? Oh, 7. Januar, gut. Dann hatte ich also...
Hast du in 7 Tagen das...
Ja. Dann habe ich die Mappe gemacht, habe mich da beworben, bin genommen worden, habe dort 4 Jahre studiert und danach, ach so, ich habe dann noch auf Herren umgelernt. Ne? Ich war ja eigentlich Damenschneiderin, aber ich wollte Herrengewandmeisterin werden und habe dann auch da meinen Abschluss gemacht. Mhm. Und dann war die Geschichte, jetzt nach dem Studium muss ich den ersten Job aber nehmen, den ich kriege.
Also so musste man das?
Nee, ich musste das.
Du wolltest das für dich.
Also ich habe ja schon auf diesen ganzen Reisen, die ich gemacht habe, da durchs Leben irgendwie zum Teil auch meine Eltern, also auch für das Studium in Dresden, da haben mich wieder meine Eltern unterstützt. Ja. Ne? Und das war dann wirklich vorbei. Also den ersten Job, den ich jetzt kriege, den nehme ich. Und das war in Kassel bei Eva Weber als Kostümassistentin.
Der Name sagt mir auch noch was.
Ja.
Ich war auch in Kassel, 99 bis 2001.
Ja, Moment. Ich war dort 2004 bis 2006.
Ah, da war ich schon weg. Aber Eva Weber ist doch dort die Chefin, oder nicht?
Gewesen, ja.
Ja.
Blond? Der Kostümabteilung, ja. Ja.
Genau.
Ja. Theater ist doch klein.
Ja, ist ich halt auch. Eben doch auch da manchmal weinend in der Antrone.
Ja, ehrlich?
Nein, also ich weiß es von einem Mal, wo wir so Latex-Kostüme bekommen haben, wo wir das personifizierte Geld gespielt haben.
In Latex?
Junge Frauen und ich, genau, in Latex. Mhm. Latex.
Ganz schwierig.
Das verstehe ich dann aber schon auch.
Ich glaube, es war ein okayes Kostüm und so, aber es hat bei mir zu einem kleinen Nervenzusammenbruch geführt.
Ja. Das verstehe ich. Wirklich.
Ja, ja, Kassel, Staatstheater Kassel.
Und da warst du dann?
Da warst du dann zuerst.
Ja, genau, das war der erste Job. Und das hieß dann aber schon, ich bin nicht Gewandmeisterin, sondern Kostümassistentin. Mhm. Also mache die ganze Organisation. Mhm. Mhm. Und das habe ich dann nach den 2 Jahren in Kassel auch weitergemacht. Mhm. Und bin darüber dann, also ich war dann in Kassel, bin dann zurückgezogen wieder nach Berlin. Ich glaube, da haben wir uns dann getroffen, am Gorki. Mhm. Genau, und dann kam diese Wanderzeit. Dann war ich also ganz viel unterwegs, als Assistentin, als Kostümbildnerin, bis ich beschlossen habe, dass es nicht weitergeht mit Kostümbildnerin und diesem Wanderleben. Und irgendwie war es für mich perspektivlos. Mhm. Das hat sich für mich nicht so... Ich habe nicht so viel zu tun gehabt und hatte das Gefühl, dass es sich weiterträgt. Mhm. Ich hatte kein festes Team. Mhm. Das hat mir gefehlt. Also ich war eigentlich die ganze Zeit auf der Suche nach meinem Team. Mhm.
Dazu muss man erklären, dass eben oft in Produktionen die künstlerische Leitung in so Regie-Teams zusammenarbeitet. Also gerade auch in den letzten Jahren, die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, war das eigentlich immer gleich Regie, Kostüm, Bühne. Und das ist auch oft so, dass die Leute sich schon manchmal im Studium finden und dann irgendwie so sich so Arbeitsbeziehungen über eine lange Zeit bilden. Mhm. Und dann ist man natürlich, ist glaube ich erstens mal total schön, ein festes Team zu haben und generiert natürlich, wie erfolgreich praktisch die Regie ist, so viel Aufträge hat man dann auch selber, ne, als Kostümbildnerin.
Ja. Ja, genau.
Und hast du dein Team jetzt gefunden?
Ja.
Jetzt ist im Bühnenservice sozusagen.
Ja.
Ja, schön.
Genau. Also ich habe dann beschlossen, nach diesen 10 Jahren, die zwischen meinem Studium und der Wiederaufnahme dieser Tätigkeit lagen, Moment, jetzt bin ich falsch. Also ich bin dann nach 10 Jahren eigentlich erst in diesen Beruf eingestiegen, den ich studiert habe. Mhm. Und habe dann ganz klein angefangen, erstmal in Rheinsberg. Da ist im Sommer, wird dort immer eine Oper aufgeführt. Mhm. Und man arbeitet dort 4 Wochen lang oder 6 Wochen lang intensiv, jeden Tag an den Kostümen. Und das war für mich so ein Test, kann ich das überhaupt noch? Und es ging eigentlich gut, es hat Spaß gemacht. Und dann bin ich nach Düsseldorf gegangen als Gewandmeisterassistentin an eine freie Kostümwerkstatt. Dort war ich dann 1 Jahr, 1,5 Jahre ungefähr. Und dann hat es mit dem Bühnenservice geklappt.
Und dann bist du zurück nach Berlin.
Dann bin ich mit wehenden Fahnen zurück nach Berlin. Und habe 2011 am Bühnenservice angefangen. Das war dann ja auch nochmal sehr spannend, in diesen großen Betrieb reinzukommen. Aber es hat sich genau richtig angefühlt. Also genau dieses Ding, dass da so viele Menschen sind, die man fragen kann, wenn man nicht etwas nicht weiß oder so. Dieses Begleitetsein, wenn man in den Beruf einsteigt, das haben mir die Kolleginnen dort ermöglicht. Das war ganz toll. Und ich muss sagen, ich habe so einen Respekt gehabt am Anfang, als ich hier ins DT gekommen bin und dann den Bühneneingang, Treppe hoch. Oh mein Gott. Aber genauso war es bei den anderen Häusern eigentlich auch. Ne? Hat mir so einen Respekt eingeflößt, dass ich hier arbeite. Wahnsinn. Und dann auch noch an allen Häusern, was ich auch toll finde, dass du nicht nur ein Haus hast, sondern dass du wechselst, je nachdem, was für Produktionen das sind, weil es so vielseitig ist.
Ja, das glaube ich.
Es ist nicht immer ins Reagenzen, oder? Wie du?
Niemals. Ja. Niemals. Wir machen ja eigentlich auch nur Prototypen die ganze Zeit. Ne? Also es gibt natürlich auch mal so einen Chorsatz oder so. Aber die ganze Zeit wird irgendwie ein Kostüm weiterentwickelt oder umgeändert oder angepasst. Es wirklich toll.
Maren, wie ist es denn, wenn du es dann siehst auf der Bühne?
Das wollte ich auch gerade fragen. Vielleicht ist auch, finde ich, eine gute Abschlussfrage ein bisschen. So, ja. Wie ist es dann, wenn es, das ist ja bei uns und wahrscheinlich an den anderen Häusern auch so, die erste Komplettprobe, die man AMA nennt hier in Berlin, alles mit allem. Nee, nennt man überall AMA, ne?
Ich kenne es eigentlich nur hier in Berlin.
Echt? Nee, ich dachte gerade, Komplettprobe sagt man nur an ganz wenigen Häusern und eigentlich sagt man immer AMA. Oder vielleicht bin ich auch schon, habe ich es vergessen.
Alles mit allem heißt AMA
ja,
eigentlich,
alles mit
ne?
allem. Ist eigentlich auch eine, wie so eine Kindergartenabkürzung, ja. ne? Alles mit allem.
Ja, aber ganz schön, finde ich. Ja.
Das heißt, da kommt das erste Mal eben, da muss dann, manchmal ist ja das Bühnenbild noch nicht ganz, ganz fertig und nicht alle Requisiten sind da, aber bei der AMA muss alles, jede Wand muss stehen, also theoretisch.
Es ist fast wie, es ist original sozusagen.
Genau, alles ist im Original, es kommt das erste Maske dazu und ich meine, das muss man ja schon sagen, das wirkt dann ja auch alles zusammen, das Kostüm mit der Maske und so. Und das ist ja auch für uns immer total aufregend.
Ja, für uns auch.
Und, ja?
Ja.
Ja, wie ist das?
Total spannend. Also manchmal ist es ja so, wenn wir euch dann so sehen, ne, komplett in Maske und mit Perücke und so, wir erkennen euch manchmal nur an den Kostümen. Habe ich das Gefühl so, wer ist das? Ah, das Kostüm kenne ich. Wow, Wahnsinn. Und weil es schon eine starke Veränderung ist. Ne? Und wir das ja vorher manchmal auch nicht so genau wissen, was da jetzt alles zusammenkommt. Mhm. Also wir sehen es ja auch dann zum ersten Mal komplett. Oder auch eben die Männer dann. So, die ich ja eigentlich gar nicht mitkriege.
Ja.
Okay, und dann sehen wir euch in der Bühne. Letzten Endes gucken wir überhaupt nicht darauf, was ihr redet oder so. Wir gucken einfach nur technisch. Klappt das? Klappt das mit den Umzügen? Bleibt niemand irgendwo hängen? Bleiben die Klamotten ganz? Ist da ein weißes Sakko? Wälzt sich damit jemand auf den Boden? Denken wir schon, oh Gott, wie
schmerzt es manchmal zu sehen, was mit den Kostümen passiert? Was so im Spiel?
Ja, unter Umständen, ja. Wo man denkt so, oh, ist das gerissen jetzt, oder? Das müssen wir ändern.
Und bekommt ihr dann überhaupt, also wenn ihr so auf die, was ich natürlich total verstehe, auf die Kostüme schaut, ein Gefühl für den Abend als Ganzes so bei diesem ersten Mal schauen? Ob das als Theaterabend funktionieren kann, das, was wir da erarbeitet haben in den 8 Wochen?
Also nicht unbedingt, weil der Sprung meistens von der AMA bis zu den nächsten Proben
das stimmt.
so enorm
wirklich?
Ist.
Wirklich?
Ja. Ich kenne das ja auch zum Beispiel, also jetzt aus der Zeit als Kostümbildnerin oder so. Das Stück, was wir hatten.
Da warst du Kostümbildnerin.
Ja.
Was für ein Stück? Ich weiß gar nicht mehr. Weil es im Studio, Studio war das doch vom Gorki Theater.
Das war ein ganz schwieriges Stück im Grunde. Und man
war das Wirstel oder war das Herr Tod?
Herr Tod.
Herr Tod lädt nicht ein, aber wir kommen trotzdem, hieß der Titel.
Genau. Das hat sich eben, also man sieht es zum ersten Mal und denkt so, oh Gott, was wird das? Und dann nimmt es richtig Fahrt bis zum Schluss. Und das ist ganz oft so bei Stücken, das ist auch bei der Oper so. Manchmal denkt man, oh Gott, das funktioniert gar nicht. Und am Ende denkst du, ja, stark, das sagt mir was. Also okay. Deshalb bin ich da auch immer ganz vorsichtig.
Und werte ich eigentlich gar nicht.
Oh Mann, aber da bin ich ehrlich gesagt froh. Weil bei der AMA ist man so durchgeknallt als Spieler ganz oft. Man kriegt die Sachen alle an und dann sitzen auch so viele Gesichter plötzlich im Publikum und alle gucken ja so forsch. Wahrscheinlich jetzt detailliert auf die Sachen, die man geleistet hat. Da werde ich mich ab jetzt beruhigen
ja,
und denken,
total.
Ach, ich werde nicht verurteilt.
Auch. Ja. Weil für uns ist das ja auch ganz stressig. Es kommt alles zusammen und man kann sich manchmal nicht so gut bewegen vielleicht in einem Kostüm oder man hat die Schuhe waren noch mal weg und man kann nicht so gut darin laufen. Man spielt auch häufiger mal das Stück zum ersten Mal im Ablauf in der ersten AMA und das sind so viele Orientierungspunkte. Also ich laufe eigentlich immer wie so ein, keine Ahnung, irgendwas ferngesteuert bei der AMA über die Bühne und versuche mich zu orientieren, wie ich mit meinem Kostüm zurechtkomme, wo die Tür ist, Abgänge, was kommt nacheinander. Und dann ist das natürlich auch immer schon so stressig, dass dann so viele Leute dort sitzen und halt zuschauen. Mhm. Man kann sich davon auch nicht freimachen, dass man denkt, man wird bewertet. Und ich finde es total beruhigend zu hören, dass du eigentlich eh nicht
richtig schön,
was wir sagen.
Also da kann ich euch total beruhigen. Das wissen auch alle. Das ist ja eigentlich auch mit das Schöne, weil die Leute, die da also auch in den Werkstätten arbeiten, die haben natürlich auch total viel Theatererfahrung.
Mhm. Ja, klar.
Also, und das ist ja das Schöne daran eigentlich. Man kann da ganz beruhigt sein. Das sind alles alte Hasen. Ja, man hat immer Stress.
Ja, aber weißt du, was mir gerade noch einfällt? Siehst du denn manchmal, dass ein Kostüm für einen SchauspielerInnen wirklich, ich sag jetzt mal richtig, kacke ist für die Figur oder sie beschädigt? Weißt du, dass es einfach eine dumme Idee war, das anzuziehen jemandem, weil der dann dadurch gar nicht... Also ich finde ihr Kostüm extrem wichtig, weil mich verwandelt es. Ich merke immer, das ist bei mir der letzte Push. Ganz oft. Aber ich habe persönlich schon mal erlebt, dass Kostüme mir angezogen wurden und ich wusste, jetzt bin ich... Mein Kreativfaden ist durchschnitten. Mhm. Es ist, und das siehst du doch bestimmt, oder?
Ich weiß nicht, ob ich sowas wirklich schon mal erlebt habe. Also nicht, dass es mir bewusst wäre. Mhm. Eigentlich gehe ich wirklich davon aus, dass das gar nicht passieren kann.
Kann, weil man miteinander redet.
Weil man dann, ja, also vielleicht ist es sogar gar nicht sofort in der Anprobe, sondern kommt dann erst, denke ich mal, hinterher, wenn man dann so übereinander angehabt. Ich kriege dann vielleicht eher mit, dass mir dann jemand sagt, okay, an dem Kostüm, da müssen wir vielleicht doch noch mal gucken, eventuell wird es auch was anderes oder so. Das ist aber auch ein Prozess, der jetzt für mich eigentlich völlig normal ist, dass man Sachen verändert oder dass Sachen rausfallen auch. Mhm. Das gibt es ja auch ganz oft.
Ja, dass was ausfertigt wird und dann wird es doch nicht gebraucht. Ne?
Genau, und das gehört aber einfach auch mit zur Entwicklung vom Theater. Mhm. Also da sind wir, das passiert oft und das gehört mit dazu, weil am Ende zählt das, was auf der Bühne steht und dass ihr euch damit, dass ihr damit arbeiten könnt einfach auch.
Mhm. Maren, wenn wir dieses Gespräch haben, also dieses jetzt, ich glaube, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Und ich wollte dich noch fragen, jetzt das Gespräch gehabt zu haben, könntest du sagen, du bist befriedet oder glücklich mit deinem Weg, wo du jetzt bist und bist so voll und ganz du, wie du eine Gewandmeisterin bist?
Ja.
Und dein Weg, so wie er war, ist der gute? Für dich?
Ja, für mich ist der, ich bin damit, also jetzt, wo ich mein Happy End sozusagen habe, wo ich tatsächlich das auch noch geworden bin, bin ich damit okay. Also es war ganz schön anstrengend, aber ich möchte es ehrlich gesagt auch so nicht missen. Also anstrengend war nicht zu wissen, wo ich mal landen werde zwischendurch. Nicht das viele Arbeiten. Mhm. Das war eigentlich gut.
Aber im Nachhinein dann doch auch alles richtig, so wie es war, oder?
Im Nachhinein war alles richtig.
Ja, schön.
Ein schöneres Schlusswort gibt es gar nicht, Maren.
Ja.
Danke, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich das mit euch machen konnte. Es hat Spaß gemacht.
Schön. Danke.
Danke.
Kantinengespräche mit
Abaxa Verirat
und Juliska Eichel.
Besetzen, die Galerie besetzen, bitte. Requisite für die Tische, Stühle und Koffer. Requisite bitte für die Tische, Stühle und